Ich grüße euch auch an diesem Sonntag. Möchte ich einladen, mit mir eure Bibel aufzuschlagen, Markus Evangelium Kapitel 9. Wir wollen uns noch einmal diesem Text zuwenden, das letzte Mal oder der letzten Predigt über das Markus Evangelium. Haben wir uns schon mal mit diesem Text beschäftigt, wollen heute dann noch einmal hineinschauen und etwas genauer hingucken. Ich möchte euch die Verse lesen, das sind einige Verse, und ganz bewusst nochmal am Stück im Zusammenhang lesen, damit wir die Botschaft und die Stoßrichtung dieses Textes gut verstehen können. Also Markus Kapitel 9, ab Vers 33 bis Vers 50. Und sie kamen nach Kapernaum, und als er im Hause war, fragte er sie: Was habt ihr unterwegs besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich, rief die 12 und er spricht zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte aller und aller Diener sein. Und er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte. Und er nahm es in seine Arme und sprach zu ihnen: Wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Johannes sagt zu ihm: Lehrer, wir sahen jemanden Dämonen austreiben in deinem Namen und wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach: Wehrt ihm nicht, denn es ist niemand, der ein Wunder in meinem Namen tut und bald darauf schlecht von mir reden kann. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Denn wer euch ein Becher Wasser zu trinken geben und aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewisslich nicht verlieren. Und wer einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, wenn ein Müllstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Und wenn deine Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab. Es ist besser für dich, als ein Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das unauslöschliche Feuer. Und wenn dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, lahm in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so wirf es weg. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Dass wir diese Verse verstehen und dass wir sie recht deuten können, wollen wir beten. Wir stehen noch einmal auf. Heute dürft ihr euch viel bewegen. Und trotzdem ganz bewusst stehen wir vor dir, weil wir bekennen und anerkennen, Herr, dass wir von dir abhängig sind. Wir wollen dir die Ehre geben und wollen bezeugen, dass alles von dir kommt und dass wir alles auch von dir empfangen. Und selbst wenn wir das Wort lesen und wenn wir das Wort auslegen, wenn wir das Wort verstehen wollen, wissen wir, dass es auch von dir geschenkt sein muss. Und das bekennen wir, das bekenne ich. Herr, gib uns von deinem guten Geist auch heute Weisheit und Einsicht in der Offenbarung deiner selbst, in der Offenbarung deiner Worte, die nichts anderes sind als Geist. Und geistlich müssen wir geistlich deuten. Und gerade bei so einem schwierigen Text und diesem Abschnitt, Herr, lehre du uns, was die Bedeutung ist und bestätige es in unserem Herzen und verändere unser Denken, dass wir immer mehr dir ähnlicher werden. Möge diese Zeit und dieser Gottesdienst und diese Worte, Herr, dazu dienen. Mögest du es gebrauchen, willst du es, Herr, gebrauchen, dass es unser Denken verändert und dass wir mehr und mehr dir ähneln, Jesus. In deinem Namen will ich es bitten. Amen. Beim letzten Betrachtung dieser Verse haben wir so in gewisser Weise die Stoßrichtung oder die Ausrichtung, die Grundbotschaft von diesen Versen uns angeschaut. Um was geht es da eigentlich? Es geht um den Weg Jesu, wie er diese Welt erlöst von den Sünden. Der Weg, den Jesus geht, den er als Vorbild geht, den er zuerst geht, um diese Welt zu erlösen, um das Reich Gottes aufzurichten, ist im Gegensatz zu dem Wegen und den Wegen der Erlösung, der Rettung dieser Welt. Es ist sowas von entgegengesetzt, dass die Jünger überhaupt nicht verstehen, was Jesus da tut und was Jesus da eigentlich sagt. Er kündigt ja sein Leiden und sein Sterben voraus und die Jünger sind darüber verwundert und denen gefällt es gar nicht, dass ihr Messias, der jetzt ihnen das Reich aufrichten soll, dass er sagt, er muss leiden, er muss sterben und muss eben auferstehen und das können sie überhaupt nicht einordnen. Und Jesus lehrt sie, was das Leiden bedeutet, was dieser Weg Jesu bedeutet und dass dieser Weg eben der Sieg über die Welt ist. Es ist ein Weg der Demut, es ist der Weg der Selbstverleugnung, es ist der Weg des Freiwilligen und Bereitwilligen, sich zum Letzten zu machen und zum Diener aller machen. Und allein aus diesem Grund habe ich gedacht, gut, dass wir nochmal heute den Text anschauen, denn die Einsegnung vom Alfred zum Ältestenamt und die Diakone Andreas und Harry, das sollte auch als Ausrichtung auch für den heutigen Gottesdienst sein. Die Prinzipien dieses Reiches, dieser Welt, wie man herrscht und wie man etwas aufbaut, wie man zum Sieg und zur Rettung kommt, ist im Gegensatz zu den Prinzipien des reichen Gottes. Vielleicht habt ihr euch gewundert, dass wir kein großes Tamtam heute gemacht haben, dass die Einsegnung von Alfred zum Ältesten und somit in gewisser Weise zum Ersten in der Gemeinde nicht so spektakulär ausgefallen ist. Und Viktor und ich haben uns auch dafür entschieden, das so zu tun. Und ich glaube, wenn ein Staatsbeamter in einen oberen Dienst eingesetzt wird, da passiert schon ein bisschen mehr. Und nicht, dass wir ja gar nichts haben, wir haben wunderschöne Lieder gehabt, wir haben das Wort und die Gemeinschaft. Aber es ist schon was Besonderes, wenn jemand ein besonderes Amt dann begleitet, wenn jemand zu einem besonderen Amt gewählt wird und eingesetzt wird. Da geht es um die Person und man hat was erreicht und man ist stolz drauf. Die Welt feiert es groß, die Welt macht es groß und im Reich Gottes ist genau umgekehrt. Wenn im Reich Gottes der eine zum Ersten eingesetzt wird, dann wird automatisch er zum Letzten gemacht. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so arg abstoßend für dich ist. Aber wir wollten dich zum Letzten machen. Die Prinzipien des Reiches Gottes, in dem Moment, wo man in den Dienst des Reiches Gottes stellt und für das Reich Gottes und für Christus, muss man sich bereitwillig und freiwillig zum Letzten machen. Das ist die Voraussetzung, anders geht es nicht. Das ist das Prinzip, das die Jünger lernen und verstehen mussten und das war ihnen sowas zuwider. Das konnten sie nicht verstehen, warum? Weil der Mensch in seiner DNA das nicht kennt. Demut, sich selbst zum Letzten zu machen, ein Diener aller werden, das kennt der Mensch nicht. Der Mensch strebt genau in das Gegenteil. Er will immer höher, 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 mehr sagen, mehr Macht, mehr Stellung, um genau das nicht zu tun. Er will dann der Erste sein und dass die anderen ihm einem dienen. Denn je höher, umso mehr hat man Untertanen und umso mehr hat man Leute, die einem dienen. Das ist das Prinzip dieser Welt. Anerkennung, Stellung, Macht, Einfluss. Aber Jesus sagt und lehrt die Jünger, im Reich Gottes ist es genau umgekehrt. Im Reich Gottes verhält sich das, es sind andere Prinzipien. Diejenigen, die im Reich Gottes die Ersten sein wollen, die müssen bereit sein, Letzte zu werden. Und die müssen bereit sein, Diener aller zu werden. Und das ist so die Grundbotschaft das ist die Aussage dieser aller Verse. Ich habe ja bewusst alle Verse hier gelesen, weil ich überzeugt bin, dass sie eben zusammengehören. Heute wollen wir uns aber im Einzelnen das anschauen. Wie gehören diese Verse zusammen? Wie passen diese Abschnitte miteinander? Dieser Wunsch, der Erste zu sein, dann das Nehmen Jesu des Kindes und sagt, wer mich aufnimmt, wer das Kind aufnimmt, nimmt mich auf, nimmt den Vater auf. Wie passt das zusammen mit dieser Dämonenaustreibung, die Jünger verboten haben? Wie passt es mit der Aussage, mit dem Müllstein und mit dem Aufruf, Füße zu verlieren, Augen zu verlieren, Hände zu verlieren? Wie passt das alles da hinein? Was lehrt Jesus sie? Dass diese ganzen Aussagen und diese Verse zusammengehören, wird allein an dieser Klammer deutlich oder an den Aussagen, die am Anfang vor diesem Abschnitt stehen und am Ende. Am Anfang in Vers 33 und 34 haben wir diese Aussage, dass die Jünger darüber gestritten haben, wer der Erste sei, wer ist der Größte. Da kommt das Wesen des Menschen durch. Wir müssen das so vorstellen, die sind kurz davor, nach Jerusalem einzukommen. Und ihr Verständnis, Jesus wird nach Jerusalem kommen und wird sich auf den Thron David setzen und wird das Reich aufstellen. Und natürlich, ihr Verständnis nach Reich, ihr Verständnis nach Macht und Einfluss ist von der Welt geprägt. Und darum wollen sie der Erste sein. Sie wollen zu Rechten und zu Linken von Jesus sitzen. Warum? Dann haben sie viel Einfluss. Sie haben viel Macht und kommen an die größten, besten Ämter ran und können auch einiges natürlich auch bewirken. Es ist nicht alles Böse, was sie wollen. Sie wollen ja das Reich Gottes aufrichten, am besten von den ersten Positionen. Und sie sehen die Gelegenheit, dass dieser Messias, der das Reich aufrichtet, sie berufen hat. Sie gehören zu den ersten 12 schon mal. Und jetzt reicht ihnen das natürlich nicht. Wer ist unter diesen 12 nochmal privilegiert? Wer ist der Beste? Wer ist der Begabteste und der Fähigste? Und das ist die Diskussion. Und sie, nach den Prinzipien dieser Welt, streiten sie und kämpfen sie, darf ich so sagen, bringen sich schon in die Position, in die Startlöcher. Wenn es losgeht, die wollen dann als Erste die ersten Plätze haben. So beginnt dieser Abschnitt. Und am Ende von diesem Abschnitt, nachdem Jesus das alles gesagt hat, was er gesagt hat, schaut mal in Vers 50, der letzte Satz, da steht, und haltet Frieden untereinander. Und allein diese Aussage macht deutlich, dass dieser ganze Abschnitt zusammengehört. Das heißt, die Frage von Kinder aufnehmen, die Frage nach diesen Dämonenaustreibungen, die Frage nach dem Mühlstein und der Warnung und dieses Wecken, Abhauen und Rausreißen von Augen, Füßen und Händen, das hat alles was mit diesem Thema zu tun. Habt Frieden untereinander. Wie passt das zusammen? Wie passt dieser ganze Abschnitt zusammen? Ich möchte euch versuchen, nach meinem Verständnis, euch da hineinzunehmen und in dieses ganze Thema des der Erste und der Letzte. Drei Abschnitte finden wir, die Verse 33 bis 37 ist die erste Einheit, dann in gewisser Weise ein Einschub, Verse 38 bis 41 und dann nochmal die dritte Einheit, Vers 42 bis 50. Das gemeinsame Thema, das alles, das hier alles umschließt, es wird uns hier ein Prinzip beschrieben, oder ich will das so definieren, eine Sünde beschrieben, die entgegen der Haltung des Reiches Gottes steht, nämlich die entgegen der Demut steht, und das ist Hochmut. Hier wird uns eine Sünde vorgestellt, die im Reich Gottes keinen Platz hat und die letztendlich weltlich ist und die das Reich Gottes zerstört beziehungsweise in das Reich Gottes überhaupt nicht hineinkommen darf, auch im Reich Gottes überhaupt keinen Platz haben kann. Es ist die Sünde des Hochmuts. Und Jesus lehrt die Jünger diese Sünde des Hochmuts. Denn das war der Auslöser. Wer ist der Größte? Wer ist der Größte unter ihnen? Die Diskussion, das ist Hochmut pur. Und sie stritten darüber und haben Argumente aufgebracht, warum der eine oder andere größer sei als der. Das ist Hochmut. Und diese Sünde wird hier behandelt in diesen Abschnitten. Und zwar folgendes. In dem ersten Abschnitt wird uns gezeigt, was diese Sünde macht. Was diese Sünde des Hochmuts macht. Sie ruft nämlich Streit hervor. Kennen wir alle. Alle Gemeinden, alle kennen wir das. Dass die Sünde des Hochmuts Streit hervorbringt. Das ist der erste Abschnitt. Der zweite Abschnitt, Vers 38 bis 41, spricht wieder über die gleiche Sünde, über die Sünde des Hochmuts, aber sie zeigt, was sie noch bewirkt. Nicht nur Streit, sondern auch Neid. Sie bringt Neid hervor. Das ist der zweite Abschnitt. Und der dritte Abschnitt, in diesem dritten Abschnitt sagt Jesus, was man mit der Sünde, er warnt erstmal von der Sünde des Hochmuts. Er warnt von ihr und sagt, wie man mit dieser Sünde umgehen soll. Und zwar richtig radikal, konsequent. Während der Streit die Stellung untereinander beschreibt, wie geht man mit untereinander um? Was lehrt die Bibel? Was ist die Stellung untereinander? Wie macht man sich zum Ersten und zum Letzten? Und wie passt das mit Demut und Hochmut? Was lehrt Jesus darüber? Das ist der erste Abschnitt. Im zweiten Abschnitt geht es mit dem Umgang miteinander. Umgang untereinander. Was ist, wenn Gott einem die Gabe gibt und dem anderen eine andere? Da beginnt man schon neidisch zu werden. Wieso der, wieso ich nicht? Wieso bei denen und bei uns nicht? Neid. Und das Letzte ist, Jesus warnt vor dieser Sünde und sagt, dass wir uns von dieser Sünde trennen müssen. Dass wir uns radikal von dieser Sünde trennen müssen. Also ist das gemeinsame Thema, dass alle diese drei Abschnitte, die für sich genommen so unterschiedlich sind, und man fragt sich, wie gehören sie zusammen, alles Das ganze Thema ist Umgang mit der Sünde des Hochmuts. Und da möchte ich euch ein bisschen hineinnehmen und euch zeigen und uns zeigen, was die Schrift darüber sagt. Und ich denke, das ist eine gute Ausrichtung für unseren Dienst, gute Ausrichtung für jeden Dienst in der Gemeinde und natürlich für euch Brüder, nach der Einsegnung von euch. Ihr habt heute euch bereitwillig und freiwillig, denn das haben wir gefragt, zu den Letzten gemacht und zu den Dienern aller gemacht. Und damit wir in dieser Gesinnung und verstehen, was das bedeutet, lasst uns das Wort Gottes anschauen. Also, der erste Abschnitt, die Sünde des Hochmuts, Streit, die Stellung untereinander. Im Einzelnen haben wir uns mit dem Text schon in der letzten Predigt ein bisschen intensiver beschäftigt. Von daher will ich euch nur kurz das Wesentliche sagen. Dieser Kampf der Jünger, wer ist der Größte, wer ist der Stärkste, wer ist der Erste, das behandeln diese Verse. Jesus weiß das. Jesus ist nicht unwissend, er fragt nicht einfach ins Blaue, sondern er weiß, worüber sie streiten. In Lukas Kapitel 9 kann man das nachlesen. Und als er wusste, was in ihren Herzen war, fragte sie, über was redet ihr? Also Jesus wollte dies zum Thema machen. Das war ganz bewusst seine Strategie, um das jetzt aufzuzeigen, was das Übel ist unter ihnen. Das Problem, wie gesagt, dass die Jünger die Prinzipien dieser Welt in die Gemeinde oder in das Reich Gottes übertrugen. Sie übertrugen die Prinzipien, so wie die Firmen funktionieren, so wie die Politik funktioniert, so wie diese Welt funktioniert, übertrugen sie das auf die Gemeinde und beziehungsweise auf das Reich Gottes und dachten, so muss es auch im Reich Gottes funktionieren. Und an dieser Stelle will ich uns einfach darauf nochmal ausrichten und uns daran erinnern. Vieles, was in der Welt wirklich funktioniert, es funktioniert. Warum? Weil es in der Welt ist und weil es ein Teil dieser Welt ist. Funktioniert nicht in der Gemeinde. Ich habe eins ums andere diese Diskussion schon mit anderen Christen geführt, die versuchen aufgrund von Marketingstrategien, aufgrund von Überzeugungen, von Prinzipien dieser Welt, ob ihre Firma oder Politik oder soziales Engagement, zu sagen, guck mal, das sind doch gute Prinzipien, das können wir doch für die Gemeinde anwenden. Das können wir auf die Gemeinde übertragen. Wenn es dort funktioniert, warum können wir es nicht zu eigen machen? Allein dieser Text und diese Ausrichtung muss uns deutlich machen, warum es nicht funktioniert. Weil diese Dinge nur deswegen funktionieren, weil in der Welt andere Prinzipien herrschen. In der Welt herrschen Prinzipien und darum funktionieren diese Dinge in dieser Welt. Darum kann man Politik, kann man Wahlkampf machen. Darum kann man Werbung machen. Darum kann man füreinander kämpfen und all diese Dinge, damit es funktioniert. Und es funktioniert in gewisser Weise auch. Aber es funktioniert nur, weil die Welt so funktioniert. Wir können aber nicht das, was in der Welt funktioniert, eins zu eins auf die Gemeinde Jesu übertragen und sagen, dann soll es doch bei uns auch funktionieren. Ganz viele Gemeinden bauen auf solche Strategien, solche Marktstrategien. Sie suchen sich Leiter aus, so wie man Firmenleiter aussucht. Sie suchen sich Älteste aus, so wie man, wenn man Leitungspersönlichkeiten oder Firmenchefs aussucht. Als Vollzeitmitarbeiter habe ich eins ums andere Mal im Reich Gottes auch ein Vorstellungsgespräch gehabt. Nicht viele, aber ich habe ein, zwei gehabt. Danach bin ich nie wieder zu einem Vorstellungsgespräch gegangen. Ganz ehrlich, ich saß drin und dann fragt mich ein Bruder im Herrn, was wollen Sie erreichen? Dann gucke ich ihn an, wie, ja, was sind Ihre Ziele? Was wollen Sie erreichen? Wo wollen Sie hin? Dann habe ich gesagt, frag mal den da oben. Frag mal meinen Herrn. Ich weiß nicht, ich bin ein Werkzeug, bin ein Diener. Was der Herr vorhat, wird er tun? Nein, in der Welt muss man muss was erreichen, man muss Ziele setzen, optimistisch denken, groß denken, nach vorne gehen. Die Welt funktioniert so, das Reich Gottes funktioniert so nicht. Letztendlich, und das ist das Problem, das, was die Jünger haben und was Jesus aufdeckt, ist eigentlich die Ursünde schlechthin. Das eigentlich das Reich Gottes zerstört und kaputt macht. Und das ist Hochmut. Hinter all diesen Prinzipien, hinter all diesem Denken, hinter all diesem Handeln steckt Hochmut. Ein zu großes Denken von sich selbst. Ein zu großes Überzeugtsein von sich selbst. Von seinen Fähigkeiten, von seinen Kräften, von seiner Stellung, von seiner Macht. Von meiner Notwendigkeit, von meiner Persönlichkeit, es ist eine Selbstüberschätzung schlechthin. Das ist Hochmut. In der Welt braucht man das, oder? Geht nun mal in eine Firma und sagt, ich bin nix. Ich kann nix. Und ich will nix. Wer kriegt einen Job? Niemand. Man will Macher haben. Man will Leute haben, die selbstbewusst sind, die ihre Stärken kennen und sie noch weiterentwickeln. Das will man haben, oder? Versteht ihr, das ist Welt. Und dann übertragen wir es auf die Gemeinde und dann suchen wir solche, die selbstbewusst sind, die vorangehen, die rhetorisch brillant sind, die stark sind, die was auch immer, leiten können, organisieren können. Und ihr denkt, ja, das ist ein guter Mann. Das ist ein fähiger Mann. Und am besten noch einer, der davon überzeugt ist. Ich werde ihn in die Gemeinde nach vorne bringen und in 2 Jahren sind wir doppelt so groß. Jawohl. So einen wollen wir. Dann stellt man ihn gerne ein. So funktioniert das Reich Gottes nicht. Und wir müssen aufpassen, wo wir bewusst oder unbewusst die Prinzipien dieser Welt übernehmen und auch in unsere Wahl oder in unsere Einsegnungen und in unsere Berufungen, wo wir das hineinfließen lassen. Sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, wie das die Welt funktioniert, wie das Reich Gottes funktioniert. Hier steckt die Ursünde, der Hochmut. Diese Sünde hat ihren Ursprung und ihren Beginn im Himmel. Das ist für mich ein so tiefer und großer Gedanke, dem ich nicht komplett nachgehen kann, aber der Sündenfall fand nicht auf der Erde statt. Der Sündenfall fand im Himmel statt. Einen kleinen Einblick nur darauf bekommen wir im Hesekiel, ich glaube Kapitel 28 und Jesaja Kapitel 14, wo wir etwas davon hören, wo nämlich ein herrlicher Cherub, einer der größten Engel, die es gab, der in eine privilegierte Stellung hineingestellt worden ist, dem ein herrlicher Dienst gegeben worden ist, den Thron Gottes zu bewachen, er auf die Idee kam, hey, ich bin auch wer, bin gar nicht so hässlich, bin auch ein bisschen herrlich, bin auch was. Und dann er sich vorgenommen hat, in seinem Herzen hochmütig den Thron Gott gleichzustellen, Gott gleich zu sein, hochmütig wurde. Er hat seine Stellung verlassen, seinen Platz verlassen, dachte von sich höher als er ist. Er war ein Geschöpf, zwar ein herrlicher Engel, und dachte, er könnte sein wie Gott. Er ist gefallen. Und wisst ihr, wie tief er gefallen ist? Auf die Erde. Und wisst ihr, was er dann gemacht hat? Genau das Gleiche. Er verführte die Menschheit zum gleichen Denken. Dass der Mensch, der noch niedriger ist als die Engel, auf die gleichen Gedanken kam, nämlich er ist wie Gott. Das ist Hochmut. Das ist die Sünde, der Ursprung aller Sünde und der Ursprung alles Fehlverhaltens. Ist dieses, ich denke von mir zu groß. Ich glaube, ich bin größer, als es wirklich tatsächlich ist. Mir steht es zu, ich habe Anspruch, ich habe Fähigkeiten, Möglichkeiten, all das. Das ist Hochmut. Und das ist eigentlich die Ursünde, wenn ich das so sagen kann. Das ist der Ursprung aller Sünde, das ist Hochmut. Jesus weiß darum. Und wisst ihr, was die Folge ist? Und das ist unser Abschnitt. Die Folge dieser Ursünde ist Streit. Die Folge ist Parteiungen, die Folge ist Spaltungen und die Folgen sind Kriege. Johannes definiert Welt, in der wir leben, folgendes. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 16, 17. Ich bin mir sicher, ihr kennt diese Verse. Ich bin mir sicher, ihr kennt alle Verse. Manche kennen wir mehr, manche weniger. Aber im 1. Johannesbrief ist eine gute Definition, was Welt ist. Kapitel 2, ab Vers 16. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Das ist die Definition der Welt. Die Begierde oder Lust, die Begierde des Fleisches, Begierde der Augen und Begierden und Hochmut des Lebens, das ist Welt. Das heißt, der Mensch will hoch hinaus, will der Erste sein. Und sogar so der Erste sein, sogar über Gott. Hochmut des Lebens. Das ist die Definition von Welt. So funktioniert Welt. Aber so funktioniert nicht das Reich Gottes und so funktioniert die Gemeinde nicht. Die Folgen sind wirklich, dieses Hochmuts ist, es bringt Streit hervor. Jakobus in Kapitel 4 sagt, woher kommen denn die ganzen Streitigkeiten? Woher kommt das alles? Aus eurem Herzen kommt das. Ihr begehrt und wollt immer mehr, immer mehr, immer mehr und darum führt ihr Kriege und tötet. Auf etwas möchte ich hinweisen, 1. Korinther. Paulus hat in der Gemeinde in Korinth mit dieser Sünde des Hochmuts zu kämpfen und weiß, was das eben hervorbringt. Und wenn ihr mit mir in 1. Korinther geht, Kapitel 1, möchte ich euch das kurz da illustrieren. 1. Korinther 1. Er schreibt gleich am Anfang, warum er den 1. Korintherbrief eben den Korinthern überliefert, ab Vers 10. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltung und euch sein, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Darum kämpft er, um Eindenken, um Einsinn, um Einheit. Warum Spaltung ist in der Gemeinde? Und woher kommt die Spaltung? Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Das ist das Problem. Wo Streitigkeiten ist, keine Einheit. Und dann, ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber des Christus. Merkt ihr das? Wer ist der Größte? Paulus oder Petrus? Oder doch Apollos? Und manche halten sich für so geistlich, ja, Christus ist größer. Und denken, die sind jetzt richtig, weil sie für Christus sind. Aber letztendlich, die Haltung, die ist genau das Gleiche. Es geht um Parteiungen, es geht um Spaltung und um Kämpfe. Wer ist der Größte? Es gibt Gruppierungen, die sagen, nein, der. Wer ist der Erste? Und darüber schreibt Paulus in den ersten Korintherbrief, vor allem die ersten Kapiteln, und ringt darum über die Einheit und sagt, wer ist Paulus? Wer ist Petrus? Wer ist Apollos? Freunde, wer sind wir? Wir sind Diener. Wir sind doch nicht mehr wert. Schaut mal in Kapitel 3, Vers 4. Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Den einen für den anderen vorzuziehen, die Diskussion darüber zu haben, oh, guck mal der, oh, die laufen dem hinterher. Nein, aber wir laufen dem Christus hinterher. Selbst das ist menschlich. Dieses Denken ist menschlich. Den einen gegen den anderen auszuspielen ist menschlich. Den anderen über den anderen stellen ist menschlich. Und Paulus sagt nicht nur menschlich, sondern seid ihr da nicht menschlich? Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jedem gegeben hat. In Vers 3 sagt er, denn ihr seid noch fleischlich, denn wo Eifersucht und Streit unter euch sind, seid ihr dann nicht fleischlich? Wisst ihr, wie oft wir uns für geistlich halten in all diesen Streitigkeiten und all diesen Diskussionen? Wie oft wir uns für geistlich und biblisch und theologisch halten. Und dabei geht es nur um Personen. Wer ist der Erste, wer ist der Letzte? Wer zählt mehr, wer zählt weniger? Wer ist besser, wer ist schlechter? Wer ist mehr begabt, wer ist weniger begabt? Wer predigt besser, wer predigt schlechter? Wer dient mehr, wer dient weniger? Wer bringt mehr Einnahmen, wer macht mehr Besuche, wer macht weniger? So geistlich sieht es aus. Und Paulus sagt, das ist Fleisch. Und das ist menschlich. Das sind Prinzipien dieser Welt. Müssen wir ablegen, sagt er. Geht nicht. Und darum sagt er in Kapitel 4, Vers 6 bis 7, dies aber, Brüder, habe ich euch auf mich und Apollos bezogen, um euertwillen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinaus zu denken, was geschrieben ist. Paulus sagt, ich will euch eins beibringen, denkt von euch nicht mehr, als ihr seid. Im Römer Kapitel 12, sagt er genau das Gleiche. Jedem ist nach dem Maß der Gabe gegeben, wie wir es heute gelesen haben. Haltet euch nicht mehr, nicht für größer. Der Gabe entsprechend, ja. Aber nicht, macht euch nicht größer, als ihr seid. Das ist menschliches Denken. Überhebt euch nicht über die andere. Der erste Abschnitt, also wir kehren zurück zu Markus, Kapitel 9. Kapitel 9, Vers 33 bis 37, behandelt diese Ursünde des Hochmuts und was sie nämlich hervorbringt. Streit, Spaltungen, Kriege. Weil Menschen anfangen, sich übereinander zu stellen. Und die Bibel warnt uns davor, Jesus warnt davor. Und dann sagt er ihnen eine Mahnung, und zwar positiv. Ich finde es schön, wie er die ersten zwei Mal, werdet ihr merken, erst positiv erstmal ermahnt und dann negativ. Er sagt Folgendes: Wer eins von, oder ich lese noch Vers 36, und er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte. Und er nahm es in seine Arme und sprach zu ihnen: Wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Jesus sagt Folgendes: Wenn ihr euch hochmütig verhaltet, wenn ihr hochmütig seid, dann wird nicht Folgendes passieren: Dann werdet ihr die ablehnen. Dann werdet ihr, oder andersrum, dann werdet ihr die nicht annehmen, die mir gehören. Wenn ihr sagt, oh, der ist nicht so viel wert wie der. Also Alfred ist nicht so viel wert wie Harry. Harry ist mehr wert. So, in dem Moment, wo ich mich auf die Seite vom Harry stelle, lehne ich Alfred ab. Aber wisst ihr, wenn ich dann ablehne, ein Teil vom Leib Christi. Ich lehne den ab, in den Christus wohnt. Und nicht nur Christus wohnt, Gott leibhaftig wohnt. Das heißt, einen Menschen, ein Kind Gottes, gering zu achten und ihn abzulehnen, nicht anzunehmen, bedeutet, Christus nicht anzunehmen. Das ist eigentlich schon ernst, oder? Hier geht nicht die Frage, wer mehr kann, wer besser ist, nicht besser ist. Jesus wohnt in all diesen kleinen Kindern, die an ihn glauben. Und eins dieser kleinen ablehnen, nicht annehmen, heißt Jesus ablehnen. Jesus stellt das kleine Kind in die Mitte und sagt, guckt mal, so wie das Kind müsst ihr werden. Und das Kind steht da und ist der Kleinste unter diesen Großen. So müsst ihr werden. Und dann steht Jesus auf, nimmt das Kind auf. Warum macht er das? Er sagt, so müsst ihr diese Kleinen annehmen. Auf die Schulter, nee, die Schulter, hier, den Schoß nehmen. So müsst ihr sie nehmen. Ihr müsst sie so annehmen, als ob ich es bin. Mein lieber Freund, kann sein, dass du in manche Streitigkeiten mal verwickelt wurdest und vielleicht sogar noch bist. Und vielleicht lebst du seit Jahren mit einem Streit, mit einem Bruder, mit einer Schwester, die eigentlich an Jesus genauso glaubt wie du. Und du lehnst sie ab, beziehungsweise du nimmst sie nicht an. Du suchst keine Gemeinschaft, du suchst keinen Kontakt, du sprichst nicht, du guckst nicht an, du grüßt sie nicht. Warum? Verletzt, was auch immer. Ist dir bewusst, dass du in dem Moment einen Teil von Christus ablehnst? Hier geht es nicht um Menschen. Jesus sagt, wenn ihr diesen Menschen so behandelt, dieses kleine Kind als Beispiel, nicht annimmt, weil ihr denkt, es ist nicht wert, dass ihr euch mit dem beschäftigt. Es ist zu klein. Dann lehnt ihr mich ab. Ich will sogar noch so weit gehen. Wisst ihr, warum so viel Segen in unseren Gemeinden mangelt? Warum so wenig Gemeinschaft mit Christus erlebt wird? Weil wir Christus ausschließen. Weil wir die ausschließen, die Christus gehören. Und somit Christus ausschließen. Das ist, was Jesus als Erstes sagt. Was macht die Sünde des Hochmuts? Sie überhebt sich über andere und wertet andere ab. Und hat die Folge, dass man sich der Gemeinschaft mit Jesus und dem Vater sich beraubt. Weil man sich für etwas Besseres hält, als mit so irgendeiner oder irgend so einem sich abzufinden. Sich auf das Niveau herabzulassen, sich mit dem zu beschäftigen. Mit dem haben wir keine Gemeinschaft. Ihr versteht? Dass Jesus warnt die Jünger und sagt, wisst ihr was, so funktioniert die Welt. Da brauchst du eine Audienz, um bei einem hohen Menschen eintreten zu dürfen, einen Termin zu bekommen, ein Gespräch für 5 Minuten, dein Anliegen, was auch immer. Du brauchst eine Audienz und einen Termin und ich darf heute bei dem und dem vorsprechen. So funktioniert die Welt. Jesus sagt, das Reich Gottes ist komplett anders. Ich erinnere euch nur, der Schöpfer dieser Welt wurde Mensch. Der Schöpfer dieser Welt hat sich zum Letzten gemacht. Der Schöpfer dieser Welt hat sich zum Diener aller gemacht und hat sich mit den Letzten dieser Welt beschäftigt. Zu wem ist er gegangen? Zu Sündern. Zu wem ist er gegangen? zu den Huren. Zu wem ist er gegangen? Zu den Schwachen, zu den Armen, zu den Frauen, zu den Kindern. Wir werden gar nicht mehr weiter, da werden wir sehen, dass die Jünger sagt, bringt die Kinder weg, bringt die Kinder weg, die stören Jesus. Kapitel 10, schon sehr nah. Jesus warnt und andersrum, bevor die Jünger oder die Jünger, die das Reich Gottes ausbreiten sollten, die Jünger, die die Säulen der Gemeinde werden sollen, sie müssen das Prinzip verstehen, nach dem das Reich Gottes gebaut wird. Jesus sagt, ihr müsst nicht darüber nachdenken, wer der Größte ist. Ihr müsst darüber nachdenken, ob ihr der Kleinste werden wollt. Wollt ihr allen dienen oder wollt ihr, dass alle euch dienen? Und ich muss ehrlich sagen, das Fleisch sagt schon so, ja, schon mir dienen. Nicht ohne Grund diese Stellung, nicht ohne Grund dieses Amt. Nee. Jesus hätte jeden Anspruch darauf, und er diente im Fuß, wusch die Füße, die dreckigen Füße der Jünger. Hätte nicht machen müssen, hat das getan, freiwillig und bereitwillig. Das ist das Erste, der erste Abschnitt. Der zweite Abschnitt, folgendes. Was macht die Sünde des Hochmuts noch? Sie bringt Neid hervor. Nicht nur Streit hervor, sie bringt auch Neid hervor. Verse 38 bis 41. Diesen Abschnitt machen wir heute noch. Und nächsten Sonntag machen wir das mit dem Abhauen und Abtrennen von Füßen und Beinen. Und ich hoffe, ihr kommt noch mit beiden Beinen und beiden Armen hierher. Und bevor ihr es abhaut, hört es euch nochmal vorher an. Ab Vers 38. Johannes sagte zu ihm, Lehrer, wir sahen jemanden Dämonen austreiben in deinem Namen. Und wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgt. So, das ist schon... Wie soll ich sagen, sehr schmeichelnd, also sehr schön. Ich vermute, dass Johannes das feinste Gewissen unter den Jüngern hatte. Er war der Jüngste. Und er merkt, Jesus erzählt es, er lehrt sie gerade und er versteht. Oh, wir dürfen dann uns nicht so verhalten, wir sind die Chefs und die sind unsere Diener. Und er erinnert sich, in der Bibel, wir haben in den Evangelien keinen Bericht, wo das stattgefunden hat. Wir können jetzt nicht nachlesen, wann haben die Jünger mal diesem, und wem haben sie da gewehrt, wer war er? Das sind spannende Fragen. Wir haben keinen Bericht darüber, wir haben nur hier diesen Hinweis, dass Johannes sagt, wir haben jemanden gewehrt. Johannes versteht, oh Mann, wir haben da etwas getan, was nicht gut war. Und jetzt fragt er Jesus, im Angesicht dessen, was du jetzt gerade uns gelehrt hast, haben wir da richtig oder falsch gehandelt? Als wir jemanden, der in deinem Namen Dämonen ausgetrieben haben, als wir ihm dann verboten haben, das zu tun? Das ist eine Frage. Jesus, wir haben ihn gewehrt, war es okay? Wie passt dieser ganze Abschnitt hier nochmal zusammen? Wie gesagt, während die ersten Verse uns zeigen, was die Sünde des Hochmuts macht, nämlich, dass man sich über die andere erhebt, zeigt uns die Sünde des Hochmuts in diesen Versen, dass man die anderen ablehnt. Dass man sie ablehnt. Dass man, ja, die Folge, wir gucken uns das kurz miteinander an. Also Johannes, bei ihm klingelt das Gewissen und er fragt Jesus, oder er sagt, Johannes, wir sahen jemanden Dämonen austreiben in deinem Namen und wehrten ihm. Ich habe mich gefragt, wer war das? Oder ich habe mich gefragt, wie konnte er Dämonen austreiben? Wieso konnte er das tun? Nebenbei, die Jünger haben sich das genauso auch gefragt. Und die haben gesagt, das geht ja gar nicht. Denn wer hat die Vollmacht bekommen, Dämonen auszutreiben? Wir. Wer sind die Apostel Jesu? Wir. Da kann doch niemand herlaufen und die Dinge tun, für die wir autorisiert worden sind. Niemand kann doch die gleichen Aufgaben übernehmen, die gleiche Vollmacht haben, die gleichen Dienst haben, Dämonen austreiben. Das ist schon was Gewaltiges. Niemand kann so eine hohe Stellung und Position haben wie wir. Und wenn jemand das tut, spannender ist, hat das wirklich getan, ja oder nein, gucken wir uns das gleich an. Dann versteht ihr, was das war? Dann, was löst das bei den Jüngern aus? Warum haben sie es ihm verboten? Ja, dann sind sie nicht mehr exklusiv. Dann wirkt ja Jesus nicht nur bei ihnen, sondern bei anderen ja auch. Das geht ja gar nicht. Was ist der Grund? Denn er folgt nicht uns nach.
Darf ich so sagen? Er ist nicht von unserer Gemeinde. Das kann nicht gut sein. Da läuft irgendein Hansels durch die Gegend und predigt das Evangelium und Gott stellt sich dazu und Gott stellt sich durch Zeichen und Wunder dazu. Und die Jünger sagen, kann nicht sein, er ist nicht einer von uns. Er ist kein Russlandsdeutscher. Funktioniert schon mal gar nicht. Keiner aus Schwäbisch Gmünd. Kann nicht funktionieren. Ist irgend so einer aus Stuttgart. Was kann aus Stuttgart Gutes kommen? Ja. Die können das nicht einordnen. Sie haben so ein exklusives Denken. Sie haben so eine Meinung von sich selbst, dass sie die einzigen wahren Größen sind. Das ist Hochmut. Jesus kann nur durch sie wirken, durch keinen anderen. Jesus kann nur sie gebrauchen, keinen anderen. Jesus kann nur sie berufen, keine andere. Und selbst als er das tut, wir werden es gleich kurz anschauen, was er da tut, und er treibt Dämonen aus, und ich glaube, er hat es getan. Er hat es nicht so getan, als ob. Er hat es nicht nur versucht. Wir sahen jemanden Dämonen austreiben. Es steht nicht, wir haben jemanden gesehen, der hat es versucht, in deinem Namen Dämonen auszutreiben. Wir haben gesagt, das funktioniert ja nicht, du bist ja nicht einer von uns. Wir sahen jemanden Dämonen austreiben und wir wehrten ihm. Wir verboten es ihm. Er durfte das nicht tun. Ja, warum? Das ist nicht einer von uns. Die Sünde des Hochmuts bringt Neid hervor. Warum? Weil sie sich an erster Stelle sieht. Und sie kann nicht ertragen, wenn jemand auch eine Gabe hat. Sie kann nicht ertragen, wenn jemand von Jesus jemanden auch begabt und jemanden auch beruft und jemanden auch gebraucht. Ich muss ehrlich sagen, als junger Kerl musste ich da echt Buße tun. Ich glaube, ich habe es schon einmal gesagt. Man freut sich und man ist dankbar, wenn Jesus einen gebraucht. Dann denkt man, oh Jesus, danke. Und dann hört man, dass Jesus auch andere gebraucht. Und dann merkt man, wie in einem dann so skeptisch, ja, was hat er da gepredigt? Gell? Ob das gut war? Kann Jesus da überhaupt segnen? So welche Lieder, die da singen? In den Räumlichkeiten, in denen da sind? Und da kommen schon Fragen, wie außerhalb von uns? Und man beginnt zu kämpfen und man beginnt Fehler zu suchen und man will irgendwas finden, wo man sagt, das ist eine Sekte. Kann nicht funktionieren. Warum? Nicht, weil man für das Evangelium kämpft, nicht, weil man für Jesus kämpft, nicht, weil man für die Wahrheit kämpft, weil man auf einmal nicht derjenige ist, den Jesus allein gebraucht. Man kämpft fürs Fleisch, menschlich, für seine eigene Ehre, für seine eigene Stellung. Das ist der Punkt. Ihm ging es nicht darum, dass jemand hier Dämonen ausgetrieben hat im Namen Jesu. Ihm ging es darum, dass sie es nicht waren. Das ist Hochmut. Das ist Hochmut und Hochmut bringt Neid hervor. Wie war es bei Jesus? Als Jesus kam und sagte, mein Vater wirkt durch mich und Jesus all die Wunder tat, was haben die Juden getan? Was haben die Schriftgelehrten Pharisäer gemacht? Haben sie gesagt, Mensch, endlich, oh wie schön, Menschen werden gesund, Lahme gehen, Blinde sehen, Stumme reden, Hungrige werden satt, genug Wein gibt es auch auf Hochzeiten. Mensch, das ist gut. Sie werden neidisch, wisst ihr warum? Weil auf einmal die Menschen wem hinterherlaufen? Jesus. Und sagen, aber wir sind doch auch wer? Neid. Die Sünde des Hochmuts bringt Neid hervor. Wie war das bei den Aposteln? Wie war es bei Paulus? Nichts anderes, Apostelgeschichte 13. Das Muster, das wiederholt sich. Lass mich ein paar Gedanken dazu hier noch zu diesem Abschnitt sagen. Wie konnte er, wer ist dieser? Wer konnte Dämonen austreiben? Wieso konnte er das tun? Wichtig ist, erstens, dass sie sagen, wir sahen jemanden Dämonen in deinem Namen austreiben und wehrten ihm. Und Jesus sagt dann in Vers 39, denn es ist niemand, der ein Wunder in meinem Namen tut und bald darauf schlecht von mir reden kann. Zweimal wird gesagt, er hat es im Namen Jesu getan. Warum ist es wichtig? Er hat es nicht durch den Namen Jesu getan, sondern im Namen Jesu getan. Das bedeutet, in der Übereinstimmung mit seinem Willen, in der Übereinstimmung mit seinem Wesen, Und der andere drückt, er hat das in welchem Auftrag getan? Im Auftrag Jesu. Die Jünger haben gedacht, nein, den Auftrag haben nur wir. Und haben keine Ahnung gehabt, dass Jesus diesen Mann den Auftrag auch gegeben hat. Ob er ihn mündlich gegeben hat, mal dahingestellt. Aber er hat ihm die Vollmacht gegeben, das zu tun. Denn niemand kann das tun aus sich heraus im Namen Jesu. Könnt ihr euch erinnern, Apostelgeschichte 19, als dann Paulus Dämonen austrieb, dann sind sie gegangen. Und da gab es ein paar jüdische Austreiber. Und die waren in Ephesus. Und dann wollten sie auch das Gleiche tun, was Paulus getan hat. Und dann sind sie zu einem Besessenen gegangen und haben gesagt, durch den Namen, den Paulus verkündigt, sagen wir, geh weg, fahr hinaus. Und was passierte mit ihm? Er wurde verprügelt und musste beschämt, nackig aus dem Haus fliehen. Warum? Er hatte nicht die Vollmacht. Die haben versucht, das zu tun, was die anderen auch getan haben, was Apostel Paulus getan hat. Aber gibt eine Stelle, und hier möchte ich noch kurz, dass ihr aufschlagt. Schlag mal mit dem Matthäus, Kapitel 7. Jesus spricht über falsche Lehrer, um sogenannten Antichristen, und sagt, was ihr Kennzeichen ist. Vers 21. Nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen des Vaters tut, der in dem Himmel ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und ich werde zu ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, Übeltäter. Anscheinend gab es welche, die Jesus nicht gehören, weil Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Nicht abgefallen, sondern er kennt sie nicht. Und Jesus sagt, sie wird zu mir sagen, haben wir nicht durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben? Also geht's doch. Schaut mal, was ist der Unterschied zwischen denen und in dem Markus, in unserem Abschnitt? Dort treibt er den Dämonen im Namen Jesu und hier treiben sie durch den Namen Jesu. Das heißt, hier missbrauchen sie den Namen, und dort ist es im Auftrag. Hier ist es nicht im Auftrag Jesu. Hier ist es durch den. Und im Markus-Evangelium ist im Namen Jesu. Das heißt, in seiner Vollmacht, in seinem Willen, in der Übereinstimmung mit deinem Plan. Warum durfte dieser Mann das tun? Ich glaube, um die Jünger genau das, hervorzurufen, um die Jünger zu prüfen. Um in ihnen diese Situation hervorzurufen, um die Jünger darauf vorzubereiten, nicht neidisch zu werden, wenn Jesus auch andere gebraucht. Es könnte sein, dass das einer von den 70 war. Könnte sein, wissen wir nicht. Der schon mal im Namen Jesu unterwegs war und zusammen mit den 70 Dämonen ausgetrieben. Kann sein, wir wissen es nicht genau. Aber das ist auch nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass es hier im Namen Jesu war. Und die Jünger wurden neidisch darauf. Die Jünger wurden neidisch. Den dritten Punkt schaffen wir heute nicht, aber ich, nach guter Gewohnheit, sage euch, was euch nächstes Mal erwartet. Nächsten Sonntag, das müssen nicht lange warten, dürfen wir wieder weitermachen. Und zwar will ich euch da schon mal ein bisschen hineinnehmen, für die nächsten Sonntag nicht dabei sind, dass ihr wenigstens einen guten Abschluss auch da habt. Wie passt der nächste Abschnitt jetzt hier zusammen? Also zuerst, was bringt die Sünde des Hochmuts hervor? Streit. Man überhebt sich über andere und verliert die Gemeinschaft mit Christus und mit seinen Kindern. Das Zweite ist, die Sünde des Hochmuts bringt Neid hervor. Und was passiert da? Das habe ich jetzt nicht gesagt, Entschuldigung. Jesus sagt, Vers 41, denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken geben wird, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewisslich nicht verlieren. Wieder das Gleiche. Er sagt, positiv, wenn ihr nicht neidisch seid, sondern denjenigen, die mir gehören und in meinem Auftrag unterwegs sind, wenn ihr ihnen was Gutes tut und sie nicht ablehnt, dann tut ihr wem was Gutes? Mir. Ihr tut nicht den Menschen was Gutes, ihr tut mir was Gutes. Nehmt ihr die Kleinen auf, nehmt ihr mich auf. Tut ihr den Kleinen was Gutes, tut ihr mir was Gutes. Im Gegenzug, wenn ihr aber sie ablehnt, wenn ihr sie wegschickt, wen schickt ihr weg? Mich, wenn ihr ihnen nicht mal einen Becher Wasser gibt, wem gebt ihr das nicht? Mir. Das heißt, der Umgang Streit und Neid entzieht uns Christus, seiner Gegenwart und des Dienstes an ihm. Und darum sagt Jesus, und da ist er jetzt hart und sagt Folgendes. Wie geht man also mit Hochmut um? Man diskutiert es aus. Man macht Konfliktbewältigung. Man holt einen Moderator. Man setzt zwei Parteien an den Tisch und dann findet man den gleichen gemeinsamen Nenner, damit man ja wieder zusammenkommt. Nee. Wisst ihr, was Jesus sagt? Seid radikal. Seid radikal. Trennt euch von dem, was alles, was hochmütig ist. Und das ist so radikal und so konsequent, erschreckend. Jesus sagt, und wer einer dieser Kleinen, die an mich glauben, jetzt wird es deutlich, wer diese Kinder sind. Das sind nicht irgendwelche Kinder, das sind Kinder Gottes. Und jetzt sagt er, passt auf, wie ihr mit diesen Kindern umgeht. Passt auf, wenn ihr in Hochmut Streit stiftet. Passt auf, wenn ihr in Hochmut neidisch werdet und sie ablehnt. Wenn ihr euch über sie stellt, wenn ihr sie ablehnt, wisst ihr, was für euch besser wäre? Es wäre besser für euch, ein Mühlstein um den Hals gehängt zu werden. Warum? Denn ihr versagt es nicht einem Menschen. Ihr geht so nicht mit einem Menschen um. Ihr geht so mit mir um und mit dem, der mich gesandt hat. Die Sache ist so ernst. Die Sünde ist so ernst, weil das die Ursünde allen ist. Und Jesus sagt, wir müssen mit dieser Sünde konsequent sein. Mit Hochmut müssen wir konsequent sein. Nicht dulden. Und er geht hin und sagt, hier, er spricht nicht darum, wenn ihr sündigt. Das ist nicht das Thema. Jesus sagt nicht, okay, wenn du sündigst, hau ein Auge raus. Wenn du sündigst, hau einen Arm ab oder einen Fuß. Das ist nicht das Thema. Hier, das Thema ist nicht, wenn du sündigst. Das Thema ist, wenn du dich hochmütig gegenüber einem anderen verhältst, was ist dann besser? Versteht ihr? Wenn du Anlass jemand anderen zum Sündigen bringst, das ist das Thema. Wenn du dazu bringst, dass jemand anders anfängt zu streiten. Wenn du dafür sorgst, dass jemand anderes sündigt. Guck mal, wenn du der Anlass für Sünde bist, das ist das Thema. Ich hoffe, ihr könnt den Unterschied merken. Und Jesus sagt, wenn du merkst, dass du, oder darf ich so sagen, wenn ich merke, dass mich etwas zur Sünde verleitet, hochmütig zu sein, dann muss ich mich von diesen Dingen radikal trennen. Wenn meine Hand mich dazu bringen würde, hochmütig zu werden, dann müsste ich radikal sein. Wenn mein Fuß mich dazu bringen würde, müsste ich radikal sein. Und wenn mein Auge mich dazu bringen würde, aber ich sage, aber dann hinke ich doch. Dann sehe ich nur die Hälfte. Dann kann ich die Hälfte machen. Und ich sage, besser die Hälfte als komplett tot. Konsequent fordert er gegenüber der Sünde des Hochmuts. Was bedeutet das? Wie gehen wir damit um? In welcher Konsequenz? Möchte ich euch nächsten Sonntag einladen, das mit mir anzuschauen. Wie gehen wir mit der Sünde des Hochmuts um? Müssen wir wirklich Hände abschlagen? Müssen wir wirklich Augen rausreißen? Oder meint Jesus damit etwas anderes? Und was hat es mit Feuer und Feuer gesalzen werden? Wie wird man mit Feuer gesalzt werden? Jesus sagt ja, das Salz, denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist gut, wenn aber Salz salzlos geworden ist, womit sollte es salzen? Was hat es damit alles damit zu tun? Damit es ein bisschen Spannung übrig bleibt und ihr nächsten Sonntag wiederkommt, wollen wir das nächsten Sonntag anschauen. Ich fasse es so zusammen. Um was geht's? Jesus sagt, Jünger, wenn ihr mir nachfolgen wollt, wenn ihr mit mir das Reich Gottes aufrichten wollt, dann geht es nicht nach den Prinzipien der Welt, sondern nach meinen Prinzipien. Und meine Prinzipien sind Demut und nicht Hochmut. Selbstverleugnung und nicht Selbsterhöhung. Sich zum Letzten machen und nicht sich zum Ersten machen. Die Diener aller werden und nicht bedient zu werden. Das ist das, was Jesus den Jüngern lehrt. Und er warnt sie zu leichtsinnig und zu fahrlässig mit der Sünde des Hochmuts umzugehen, denn sie zerstört den ganzen Leib. Ich möchte beten. Und bevor ich bete, möchte ich euch einladen, mitzubeten. Wer ein Gebet hatte, darf mitbeten.
Du geehrt bist, damit dein Name groß wird. Das bitte dich von ganzem Herzen. Amen.
Amen.
Jesus Christus, ich schließe mich den Gebeten an und möchte ich für mich bitten, für mein Herz, dass du durch Feuer und Salz es heiligst und reinigst und bewahrst, überführst vor Hochmut und vor Streit und Neid, dass letztendlich deine Gemeinschaft und an dem Dienst auch an dir beraubt. Herr, lege es offen, mach es klar. Wenn ich das bete, zittere ich schon, weil ich weiß, wenn du es tust, was es bedeutet und welchen Konsequenzen. Herr, aber es ist notwendig, denn ich will dir dienen, will dich, ich liebe dich und das ist weit wichtiger und weit größer als alles. Zeig, Herr, was wirklich Hochmut im Leben ist, in unserem, in meinem Leben und wo wir wirklich radikal und konsequent uns davon trennen müssen, damit wir uns nicht der Gemeinschaft und den Dienstes an dir und für dich berauben. Das bitte ich von ganzem Herzen für mich, für meinen Dienst, für den Dienst der Brüder, die wir heute eingesegnet haben, für den Dienst aller Mitarbeiter dieser Gemeinde, für jeden Einzelnen in dieser Gemeinde, Herr, dass wir in dieser Gesinnung Gemeinde leben und somit dich darin verherrlichen, nach den Prinzipien deines Reiches der Ewigkeit, Reiches des Friedens und nicht dieser Welt. Danke für dein Wort und ich bitte dich, vergib die Schwachheit und vielleicht Undeutlichkeit und lass es Frucht werden in den Herzen. In deinem Namen. Amen.